Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Daimler. Druck durch Vorgesetzte. Verzichten Leiharbeiter etwa auf Schnelltests, weil sie Angst vor Kündigungen haben? Sind freiwillige Corona-Tests überhaupt eine gute Idee? Niemand hat die Absicht, eine Pandemie einzudämmen. Bundesregierung verzichtet auf obligatorische Corona-Tests am Arbeitsplatz. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Massive Streiks in der Fleischindustrie. Amazon USA. Massives Union-Busting verhindert Gewerkschaft in Alabama. Zalando nutzt Überwachungssoftware Sonar, wenn jede Geste und jedes Wort zählt. Mieses Stück Spargel. Arbeitsministerium beantwortet unsere Anfrage nicht. Wer hat die Anweisung gegeben, Erntehelfer aus Georgien anwerben zu lassen? Autobahnkontrolle in Görlitz. Bundespolizei nimmt 7 ukrainischen Arbeitern über 9.000 Euro ab und droht sie abzuschieben. Dabei fuhren sie ohnehin gerade nach Hause. Wann greift der Staat gegen Ausbeuter und kriminelle Subunternehmer durch, anstatt einfache Arbeiter zu verfolgen? Smith Toys, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Mona aus Würselen, heute bei uns im Interview. Wir sprechen über die Krise des Einzelhandels. Was können Betriebsräte tun? Wozu sind Betriebsräte Nütze? Mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 15. Wir zeichnen auf am 15. April 2021. Ich grüße euch aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße in Köln. Und ich danke allen unseren Spenderinnen und Spendern und Vereinsmitgliedern dafür, dass sie diese Sendung möglich gemacht haben.
Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News. Danach begrüße ich Mona. Sie ist Betriebsratsvorsitzende bei Smith Toys in Würselen. Sie ist auch Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei Smith Toys. Es wird um die Lage im deutschen Einzelhandel gehen. Was geht ab im Lockdown? In vielen Geschäften kreist der Hammer. Die Geschäftsführungen nutzen die Angst vor Pleiten, Betriebsschließungen und Kündigungen schamlos aus. So auch der Geschäftsführer von Smith Toys, Detlef Mutterer. Mehr dazu später.
Arbeitsunrecht FM, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Mehr Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Flora. Dort sind wir sonntags um 17 Uhr und dienstags um 18 Uhr auf Sendung. Ihr könnt das in ganz Deutschland, eigentlich überall auf der Welt, im Internetstream hören, Radio Flora. Außerdem im Podcast auf Anchor FM. Und an alle, die uns gerade live auf YouTube, Facebook oder Twitch hören, gebt mal Feedback, abonniert uns, teilt uns.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner.
Liebe Beschäftigte, zu eurem Schutz wird wirklich alles Erdenkliche getan. Wir haben die neue Arbeitsschutzverordnung umgehend umgesetzt und freuen uns, ab sofort allen Mitarbeitern einen kostenlosen Test pro Woche anbieten zu können. Selbstverständlich müssen Sie einen solchen Test nicht machen. Wir haben großes Verständnis, wenn Sie in dieser Beziehung auf Ihre körperliche Unversehrtheit pochen oder ähnliche Argumente finden. Ihre Kollegen sind doch schließlich auch so etwas wie Familie, nicht wahr? Für den Fall, dass Sie unbedingt einen Test wollen und damit ein positives Ergebnis riskieren, behalten wir uns die Prüfung Ihrer Arbeitsleistung der letzten Jahre und Ihres Arbeitsvertrages vor. So oder so ähnlich scheinen wohl die Mitteilungen mancher Unternehmen an ihre Beschäftigten zu lauten. Zum Beispiel bei Daimler in Rastatt. Leiharbeiter verzichten dort aus Angst vor Kündigungen auf Corona-Schnelltests, so das Nachrichtenportal BW24 und die badischen neuesten Nachrichten im April. Geschildert wird auch die Geschichte eines Leiharbeiters, der nach dreijähriger Tätigkeit nach einer zweiwöchigen Corona-Quarantäne gekündigt wurde, mit dem Vorwurf, er hätte krank gefeiert. Bei Daimler Rastatt soll es auch eine Anweisung gegeben haben, im Fall eines positiven Tests Arbeitskollegen nicht als Kontaktpersonen zu nennen. Das berichtet ebenfalls die Seite BW24, allerdings schon im März 2021. Angesichts solcher haarsträubenden Berichte könnte man meinen, die Bundesregierung drängt nun auf strenge Regeln für Unternehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Keine Testpflicht für Unternehmen. Unternehmen müssen, so eine neue Verordnung des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil, lediglich Tests anbieten. Es gibt weder eine Pflicht, wirklich zu testen, noch überhaupt eine Dokumentationspflicht. Es gibt nicht einmal wirklich Sanktionen für den Fall, dass keine Tests angeboten werden. Offiziell sind zwar Strafen von bis zu 30.000 Euro möglich. In einem Screenshot aus einem Vorwärtsforum ist jedoch herauszulesen, dass Unternehmen, die ihre Bemühungen nachweisen, keine Sanktionen zu befürchten haben. Bemühungen nachweisen reicht hier. Statt wirkungsvoller Maßnahmen gegen die vermehrten Ausbrüche an Kitas, Schulen und im beruflichen Umfeld zu ergreifen, diskutiert die Regierung also lieber Ausgangssperren nach 21 Uhr. Dabei ist es ja heute schon so, dass ein guter Teil der Bevölkerung in so einer Art gefühlter Arbeitsquarantäne lebt. Ich mag dazu einen Scherz eines Twitter-Users, der schrieb: Wenn ich meine Sozialkontakte noch weiter einschränken soll, muss ich wohl den Spiegel in meiner Wohnung abhängen. Streiks in der Fleischindustrie. Beschäftigte in Schlachthöfen und fleischverarbeitenden Betrieben streiken für höhere Löhne und einen bundesweit einheitlichen Mindestlohn. Unter den Streikenden sind auch viele ehemalige Werkvertragsarbeiterinnen aus Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern, zum Beispiel beim Rinderschlachthof Vion in Waldkraiburg oder bei Westfleisch in Lübbecke, wo sich tatsächlich 400 Schlachthofmitarbeiter am Streik beteiligten. Sie fordern mindestens 12,50 Euro die Stunde für Einsteiger, nach der Einarbeitung 14 Euro und Facharbeiter sollen 17 Euro bekommen. In einem weiteren Tarifvertrag sollen Mindestarbeitsbedingungen zu Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten und Zuschläge für Urlaub geregelt werden. Die Arbeitsbedingungen sind nach wie vor extrem hart. Hier müssen oft über Stunden monotone Abläufe wiederholt werden und das bei einer Umgebungstemperatur von 4 Grad. Dabei ist der Tarifvertrag, um den es hier gerade geht, insbesondere für die Unternehmensseite wichtig. Denn nur mit einem Tarifvertrag können Sie Leiharbeiter einsetzen. Für nicht tarifgebundene Betriebe ist der Einsatz von Leiharbeit seit dem 01.04.2021 verboten. Dies und die Tatsache, dass überhaupt ehemalige Werkvertragsarbeiterinnen jetzt streiken können, ist übrigens das Verdienst all derer, die sich in den letzten Jahren unermüdlich für diese Verbesserung eingesetzt haben. Wer hätte das denn 2019 geglaubt, dass wir das wirklich schaffen würden, als wir losgezogen sind mit Plakaten, auf denen stand Werkverträge abschaffen? Insgesamt sind in Deutschland rund 160.000 Menschen in der Fleischindustrie tätig. Amazon. Union Busting verhindert Gewerkschaft in Bessemer, Alabama. Die Aufregung und auch die Hoffnung war groß. Würde es in den USA endlich eine Gewerkschaftsvertretung in einem der großen Amazon-Lager geben? Amazon investierte selbstverständlich in eine umfassende Union Busting-Kampagne, um das zu verhindern. Das Ergebnis? 1798 Beschäftigte stimmten gegen eine Gewerkschaftsvertretung, 738 stimmten mit Ja. Und das bei einer Gesamtbelegschaft von rund 5.800 Beschäftigten. Laut verschiedenen Berichten arbeitete Amazon mit verpflichtenden Betriebsversammlungen und nutzte darüber hinaus jede Gelegenheit zur Stimmungsmache gegen Gewerkschaften, vor allem natürlich im Betrieb selbst. Die Gewerkschaft legt gegen die Methoden während des Wahlkampfs offiziell Beschwerde bei der US-Arbeitsschutzbehörde ein, wie sie auf Twitter bekannt gab. Sie wirft Amazon vor, die Abstimmung mit Lügen, Täuschung und illegalen Aktivitäten sabotiert zu haben. So habe man Arbeiter mit Textnachrichten, mit Falschinformationen bombardiert und sogar bei ihnen zu Hause angerufen. Vor allem kritisiert die Gewerkschaft, dass auf dem Betriebsgelände eine Wahlurne aufgestellt worden sei. Bei Amazon in Bessemer sollen geschätzt 85% der Mitarbeiter Schwarze sein, die in den USA ohnehin einen überproportionalen Anteil der Frontline-Worker ausmachen. Das sind Leute, die in der Pandemie unsichere, aber gesellschaftlich wichtige Jobs im Niedriglohnsektor ausüben. Während diese Menschen in der Corona-Krise ihr Leben riskieren, soll Amazon den Profit 2020 um 84% und seinen Aktienkurs um 82% gesteigert haben. Überwachungssystem bei Zalando, jede Geste, jedes Wort zählt. Angestellte des Versandhändlers hatten sich bereits Ende 2009 bei der Süddeutschen Zeitung über das System beklagt, das damals den Namen Zona trug oder Sona wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich auch versäumt, mir für diese Frontberichte aufzuschreiben, wie der neue Name ist. Die haben das dann umbenannt, weil wenn Sachen dann schlecht klingen, kriegen die einen neuen Namen und schon, Reider ist jetzt Zwix, geändert hat sich nichts. Über das Programm konnten Vorgesetzte und Mitarbeiter sehr umfassend die Stärken und Schwächen von 5000 Kollegen bewerten, und zwar gegenseitig. Bis zu 8 Kollegen war es erlaubt, das Verhalten anderer Mitarbeitenden zu bewerten, mit sehr realen Konsequenzen für Gehalt und Arbeitsplatz. Denn die Bewertungsdaten wurden unter Verwendung eines Algorithmus dazu genutzt, den jeweiligen Beschäftigten einen individuellen Scorewert zuzuordnen. Dieser Scorewert wiederum war dann Grundlage für Mitarbeitergespräche, Aufstiegschancen, aber ich denke auch Ausstiegschancen. Statt von einem 360-Grad-Feedback-System sprachen die Angestellten von einer 360-Grad-Überwachung. Um dem entgegenzuwirken, hat die Berliner Datenschutzbehörde nun einige Anpassungen veranlasst, die uns allerdings reichlich fragwürdig erscheinen. Zum einen wurde die Zahl der Personen, die einen Mitarbeiter bewerten dürfen, auf 3 reduziert. Und jeder Mitarbeiter muss mit den 3 Bewertenden einverstanden sein. Ist er das nicht, hat er ein Vetorecht. Die Mitarbeiter werden außerdem speziell für das Schreiben von Bewertungen geschult. Leute, also die gegenseitige Bewertung von Kollegen untereinander, ja, widerspricht ja allem, was wir hier predigen und was wir wollen. Das verunmöglicht ja jede Form von Organizing. Ich kann mir ja kein kritisches Wort gegenüber Kollegen erlauben und ich muss ja auch immer im Hinterkopf haben, selbst wenn ich heute noch mit einer Kollegin befreundet bin, kann das ja in einem halben Jahr oder auch in 3 Tagen schon vollkommen anders aussehen. Also hier wird doch jeder in der Belegschaft vollkommen isoliert, jeder ist auf sich alleine gestellt und grundsätzlich muss man misstrauisch sein. Also dieses ganze System muss unserer Meinung nach weg. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beantwortet unsere Frage bezüglich der Beschaffung von Erntehelfern durch die Bundesagentur für Arbeit bislang nicht. Letzte Woche hatte ich darüber berichtet, dass die Bundesagentur für Arbeit auf Kosten der Beitragszahler, die also denken, sie zahlen hier Beiträge zu ihrer Arbeitslosenversicherung, Erntehelfer für deutsche Landwirte in Georgien anwirbt. Dies hatte uns eine Vertreterin der Bundesagentur auf Anfrage bestätigt. Diese Erntehelfer arbeiten dann hier in Deutschland, ohne Sozialversicherungsabgaben zahlen zu müssen. Es fließt also kein Geld an die Agentur zurück. Vorteile haben eigentlich nach unserer Einschätzung bislang einzig und alleine die Landwirte selbst. Die Anweisung zur Anwerbung, erzählte ich letzte Woche, kommt laut der Antwort der Bundesagentur direkt vom Ministerium für Arbeit und Soziales. Wir waren natürlich sehr interessiert, deswegen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales dann direkt über diese Sache in Kontakt zu kommen. Das ist bisher nicht gelungen. Ich bleibe dran und werde die weiter versuchen, telefonisch und per Mail zu erreichen. Sobald ich dazu etwas berichten kann, werde ich das an dieser Stelle tun. Ja, jetzt habe ich viel darüber erzählt, was alles nicht klappt in Deutschland. Aber manche Sachen, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, die klappen dann doch. In diesem Fall geht es um eine Tickermeldung der Bundespolizei Ludwigsdorf. Die berichten, dass sie auf der Bundesautobahn B4 bei der Anschlussstelle Kodersdorf einen ukrainischen Kleintransporter gestoppt haben. Darin fanden sie 7 ukrainische Männer, die auf dem Heimweg waren. Anhand der mitgeführten Aufzeichnungen glaubten die Fahnder dann schnell zu erkennen, dass die Ukrainer im Bundesgebiet ohne erforderliche Genehmigung gearbeitet hätten. Insgesamt wurden bei der Aktion 9.245 Euro illegaler Arbeitslohn beschlagnahmt. Den Ukrainern droht jetzt die Ausweisung oder im schlimmsten Fall auch die Abschiebung. Ja, ich finde es Wahnsinn. Da regt man sich wochenlang drüber auf, weil es alles nicht funktioniert. Und dann denkt man ja, Leute, ihr müsst denen doch jetzt nicht das Geld abnehmen.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
Das war es erstmal mit den News. So sieht es aus zurzeit.
Ja, vielen Dank, Jessica. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 15. Ich danke Rolf Peter an dieser Stelle für die Tickermeldung mit den ukrainischen Arbeitern. Ich finde es auch besonders hart, dass dann Leute abgeschoben werden sollen, die sowieso auf dem Nachhauseweg sind, dass sie dann das Geld abgezogen kriegen und so weiter. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Und wir fordern ja, dass die Staatsanwaltschaften eingreifen und kriminelle Unternehmer stärker kontrollieren oder verfolgen auch. Sowas haben wir natürlich nicht gemeint, dass die ärmsten Schweine in der Verwertungskette dann drangsaliert werden. Darauf läuft es dann mitunter hinaus und das ist natürlich total übel, sondern im Gegenteil, es muss oben angesetzt werden bei den Generalunternehmern, bei den Subunternehmern und diesem kriminogenen Milieu der Unternehmer.
Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ich habe eine Bitte. Spendet doch. Wir brauchen eure Unterstützung. Nicht, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Spendet auf arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, arbeitsunrecht.de. Vielen Dank.
Ja, Jessica, lass uns bei diesem Thema kurz bleiben, bevor ich gleich meine Gesprächspartnerin Mona in die Sendung suche. Wir haben eine Unterschriftensammlung am Laufen unter www.arbeitsunrecht.de/Betriebsräte stärken. Ich wiederhole, arbeitsunrecht.de/Betriebsräte stärken. Und da geht es um einen Aufruf an den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der jetzt ein Gesetz vorgelegt hat, was jetzt durch den Bundestag gebracht werden soll, um Betriebsräte besser zu schützen. Das ist aber alles viel zu wenig. Wir fordern Schwerpunkt Staatsanwaltschaften für Unternehmerkriminalität in Arbeitsbeziehungen, also gegen Unionbusting. Betriebsratsbehinderung muss nur Offizialdelikt werden, das heißt viel härter bestraft werden und damit auch sofort verfolgt werden, wenn die Staatsanwaltschaft davon Kenntnis hat. Und als drittes ein verpflichtendes Betriebsratsregister, um überhaupt erforschen zu können, wie viele Betriebsräte gibt es, wer hat wo versucht, einen Betriebsrat zu gründen, was ist daraus geworden und warum ist es möglicherweise gescheitert. Du hast das mit vorangetrieben. Wer hat zuletzt unterschrieben? Wie läuft das im Moment?
Ja, also wir haben jetzt schon bis auf ganz, ganz wenige Stimmen 1100 Unterzeichnerinnen zusammen. Und das liest sich zum Teil wie das Who is Who der deutschen Gesamtbetriebsräte, Personalräte und Betriebsräte. Zuletzt, und darüber freue ich mich wirklich sehr, unterschreiben jetzt auch noch wirklich viele, viele Betriebs- und Personalräte von Firmen oder Organisationen, die durchaus schon kritische Erwähnungen auf unserem Blog gefunden haben. Aber das zeigt doch, dass wir in gutem Kontakt mit diesen aktiven Betriebsratsmitgliedern stehen und dass sie keine Angst haben, da zu unterschreiben. Also da findet man als Organisation das Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, die Sparda Bank, Amazon, die Deutsche Post, Sarah Daxer. Ja, wir bleiben da natürlich dran und denken, dass es da auch immer noch ganz viele Unterzeichner, mögliche Unterzeichner gibt, die wir noch gar nicht erreicht haben, die noch gar nichts von uns wissen. Deswegen immer die Bitte an unsere Zuhörer, erzählt doch bitte Kollegen und Freunden von uns, denn es gibt viele Beschäftigte, die noch gar nicht wissen, dass es die Aktion gegen Arbeitsunrecht gibt.
Du bist mit dem Arbeitsministerium jetzt beschäftigt, nicht nur wegen mieses Stück Spargel und dem Anwerben von Spargelhelfern und Erntehelfern aus Georgien, sondern auch, weil wir die Unterschriften jetzt nicht nur sammeln, sondern auch öffentlichkeitswirksam überreichen wollen. Also wir machen keine dieser nutzlosen Petitionen, mit denen das Internet überschwemmt wird, sondern das wird dann auch konkret abgeheftet und an Hubertus Heil übergeben. Wie ist das bislang gelaufen? Wann wird das Gesetz überhaupt durch den Bundestag noch gebracht? Die SPD will es ja vor dem 1. Mai noch hinkriegen. Wie ist da der Stand der Dinge?
Also es scheint zumindest so, dass es diese und nächste Woche nicht vorgesehen ist, dass es weiter beraten wird. Es ist allerdings so, dass sich das auch nur über das Büro von der arbeitspolitischen Sprecherin der Grünen, der Beate Müller-Gemmicke, erfahren habe, die ja zu unseren Erstunterzeichnern gehört, was uns sehr freut. Das Ministerium für Arbeit und Soziales tut sich auch hier ein wenig schwer. Bislang ist es mir also nicht gelungen, einen direkten Kontakt herzustellen und zumindest schon mal zu ergründen, wer denn mein Ansprechpartner zur Organisation einer solchen Unterschriftenübergabe ist. Ich mache sowas ja nicht zum ersten Mal. Das ist am Anfang immer so ein bisschen hakelig. Ich glaube, es gibt da auch irgendwie immer noch die Hoffnung, wenn man lange genug nicht antwortet, dann verschwindet diese unangenehme Anfrage vielleicht auch einfach. Aber wir haben es ja auch schon geschafft, bei der EU Unterschriften gegen TTIP zu übergeben. Und wir sind ja auch schon beim Arbeitsministerium in Düsseldorf gewesen. Und das wird uns auch in Berlin gelingen, diese Unterschriften an den Adressaten Hubertus Heil zu übergeben. Aber man muss tatsächlich so ein bisschen Durchhaltevermögen haben, darf sich da nicht abwimmeln lassen.
Ja, und wenn wir es nicht schaffen, dass die Unterschriften zeitnah rund um die Verabschiedung des Gesetzes zu übergeben, dann ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Wir würden auch Hubertus Heil im Bundestagswahlkampf in seinem Wahlkreis durchaus besuchen wollen. Und zur Not überreichen wir die Unterschriften halt unangemeldet mit einer spontanen Aktion. Danke, Jessica. Ich sage nochmal die Adresse durch zum Weitersagen und selber unterzeichnen. arbeitsunrecht.de, das ist unsere Webseite, arbeitsunrecht.de. Und die URL ist /Betriebsräte stärken. Und mit einer erfahrenen und langjährigen Betriebsrätin bzw. Betriebsratsvorsitzenden rede ich jetzt gleich, die Mona.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Haben Sie noch einen Wunsch? Gerne doch. Die Verkäuferinnen und Verkäufer lächeln immer freundlich. Doch der Schein trügt. Im deutschen Einzelhandel herrschte schon in normalen Zeiten eine Art Dauerkrise. Viele wissen schon im Normalbetrieb nicht, wie sie mit der Arbeit im Einzelhandel über die Runden kommen sollen. Der Lockdown hat die Lage weiter verschärft. Die Kette Toys R Us war früher mal die größte Spielwarenkette der Welt. 2018 ging Toys R Us pleite, was nicht von ungefähr kam. Und wir waren ehrlich gesagt auch gar nicht so besonders traurig darüber. Denn hinter den Kulissen presste ein Management, das von aggressiven Finanzinvestoren wie Bain Capital getrieben war, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie die Zitronen aus. Aufstocken des Hartz IV, Arbeitszeitkonten, erzwungene Teilzeit, kein Tarifvertrag, Einstiegslöhne knapp über dem Mindestlohn, Arbeitsdruck, Mobbing und als Bonbon noch Konsumgutscheine statt ordentliche Lohnerhöhungen. All das war bei Toys R Us an der Tagesordnung. Aber auch eine beeindruckende gewerkschaftliche Organisierung. Sie begann mit der Gründung von Betriebsräten. Erst einem, zwei, drei. Inzwischen gibt es bei fast 70 Smith Toys Filialen in Deutschland 38 Betriebsräte. Bundesweit arbeiten rund 1900 Menschen bei Smith Toys. Seit 2015 kämpft die Toys R Us Belegschaft für einen Tarifvertrag. Toys R Us wurde von Smith Toys, das sind Iren, gekauft und übernommen. Das ist aber ein und dieselbe Firma immer noch. Genauso lange, also seit 2015, geht das Deutschlandmanagement unter der Federführung von Detlef Mutterer gegen Betriebsratsmitglieder und die Tarifbewegung vor. Leider gibt es immer noch keinen Tarifvertrag. Und leider ist der umstrittene Geschäftsführer Detlef Mutterer immer noch am Ruder. Im Dezember 2018 schrieb ich einen offenen Brief an die Gebrüder Smith aus Irland, die Toys R Us gekauft hatten, und er endete so: Wir empfehlen Ihnen, nicht länger auf die Dienste der Bonner Hardcore-Kanzlei Meyer-Köhring zurückzugreifen. Wir bezweifeln ebenfalls, dass mit dem Deutschlandmanager Detlef Mutterer ein erfolgreicher Neustart möglich sein wird. Beide haben sich offensichtlich vollkommen verrannt. Immerhin konnten wir durch öffentliche Proteste und Berichte dazu beitragen, Betriebsräte zu schützen, sowie Kündigungsversuche und Mobbing gegen Betriebsräte zu stoppen. Ich spreche mit Mona, sie ist Verkäuferin in der Smith Toys Filiale in Würselen. Mona ist Betriebsratsvorsitzende und sogar Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Sie muss also regelmäßig mit den obersten Bossen von Smith Toys in Deutschland verhandeln. Dabei geht es um Kurzarbeitergeld und das Überleben in der Corona-Krise. Sag mal, wie ist bei euch in Würselen derzeit der Stand? Habt ihr geöffnet? Was ist da jetzt gerade Phase?
Momentan haben wir geöffnet auf Click und Meet, also einkaufen auf Zeit. Und ja, ansonsten befinden sich die Beschäftigten wieder in Kurzarbeit.
Ja, wie seid ihr jetzt, es geht ja jetzt über ein Jahr schon, ein Jahr und einen Monat im Grunde. Wie bist du selber und wie sind deine Kolleginnen während des Lockdowns über die Runden gekommen?
Ja, also wir sind schon seit 14 Monaten in Kurzarbeit null und das bei einem gesetzlichen Mindestlohn, kann man so sagen, und in Teilzeit. Also ist es super schwierig. Ja, einige haben sich tatsächlich Aufstockung geholt und andere mussten dann innerhalb der Familie sich Geld leihen, damit sie dann die Monate überstehen.
Ja, das ist ja übel. Mein Gott, Geld leihen in der Familie. Horror.
Ja, man kam schon vorher ja schwierig über die Runden und jetzt bei der Kurzarbeit ist das noch schwieriger.
Okay, und wie ist es so seelisch und persönlich? Also jetzt fehlt euch ja auch der Zusammenhalt oder das Treffen in der Firma. Wie überbrückt ihr da diese Einsamkeit?
Schwierig natürlich. Also das ist ja auch das meiste, was den Beschäftigten so fehlt, sich zu treffen, miteinander zu reden. Aber ich muss auch sagen, wir hatten vorher schon diese Schwierigkeit durch die Teilzeit. Wir haben extrem Teilzeit im Betrieb. Und wir sind ja auch nochmal verkleinert worden. Die Personaldecke wurde nochmal verkleinert. Von daher war das schon schwierig, mehrere Leute, also Kollegen zu treffen, auch schon vorher. Das hört sich schon merkwürdig an, aber das ist leider so. Und ja, die ganze Angelegenheit ist überhaupt bei der Kurzarbeit momentan abnormal.
Ja, was würdest du von der Regierung fordern? Wir haben vorher in der Sendung geredet über verpflichtende Tests am Arbeitsplatz, die wir für notwendig halten, die die Regierung aber zu feige ist, durchzusetzen. Wie ist deine Sicht darauf? Was meinst du zu Tests am Arbeitsplatz und zur Strategie der Regierung?
Also erstmal ist die Idee der Tests ganz gut, wenn sie freiwillig und unbürokratisch und durch geschultes Personal durchgeführt wird. Ich kann mich jetzt nur an das Beispiel von Smith Toys halten. Bei uns ist das ja so ein Unternehmen, wo es nur um Einsparungen geht. Und da wird auch jede Maßnahme so günstig wie möglich umgesetzt. Und bei uns will man jetzt tatsächlich die Vorgesetzten als Fachpersonal für die Durchführung der Schnelltests eintragen, um so kostensparend das Thema abzuhaken. Und das finde ich ziemlich schwierig, weil was hat das für Konsequenzen, wenn ich jetzt meinen Namen eintrage und ob ich den Test gemacht habe oder ob nicht? Und die ganze Sache, dass dann ein Vorgesetzter, also ich will nicht meinen Vorgesetzten an meine Nase ranlassen. Also von daher, wird nicht kontrolliert von der Regierung. Und das ist natürlich ein Riesenmangel an der ganzen Geschichte.
Ja, viele Leute kennen Betriebsräte gar nicht von unseren Hörerinnen. Statistisch gesehen hat ja nur 10% der Betriebe mit mehr als 5 Beschäftigten überhaupt noch einen Betriebsrat in Deutschland. Möglicherweise sogar noch weniger. Wir halten die Zahlen sogar für geschönt. Deshalb müssen wir, glaube ich, noch mal genauer erklären, was kann ein Betriebsrat im Einzelhandel jetzt konkret machen, im Normalfall und jetzt auch in diesem speziellen Fall?
Ja, Betriebsräte sind sehr wichtig, weil sie sichern die Arbeitsplätze, also indem sie erstmal darauf wachen, dass unrechtmäßige Kündigungen nicht ausgesprochen werden. Sie sichern und die regeln die Arbeitszeiten, sie wachen über den Gesundheitsschutz und zur Kurzarbeit. Sie können so Schäden einschränken, indem sie die Regeln, sie können eine Vereinbarung fassen, wo sie dann die ganzen Regeln der Umsetzung verhandeln. Und deswegen sind die extrem wichtig. Man vergisst oft, dass ein Betriebsrat, man kann fast sagen, genauso gestellt ist wie der Arbeitgeber in Sache Überwachung von Arbeitszeiten, Gesundheitsschutz und Arbeitsplätze. Die bestimmen, also eigentlich müssen sie in allem mitbestimmen. Ich sage immer eigentlich, weil das nicht wirklich so umgesetzt wird.
Ja, und in eurer Filiale kann man ja auch studieren, also das Unternehmen, gerade so aggressive Unternehmen, wo aggressive Finanzinvestoren hinterstecken, die versuchen ja auch ständig die Belegschaft zu zerspalten, aufzusplittern, dann noch was auszulagern an ein Subunternehmen, an eine Leiharbeitsfirma oder befristete Beschäftigung und so weiter. Da ist der Betriebsrat sicherlich auch ein ganz wichtiger ein Bollwerk, um solche Dinge erstmal überhaupt zu erkennen, solche Manöver frühzeitig und dann auch einen Riegel vorzuschieben. Nicht wahr?
Auf jeden Fall. Wir in Würselen waren eins der Beispiele, die gegen Mobbing immer entgegengewirkt haben. Es kommt immer ab und zu vor. Mobbing, was heißt Mobbing? Also wenn ein Arbeitgeber, oft heißt es auch Bossing, ne? Und da ist es ein Problem, wenn man das nicht direkt erkennt und nicht dagegen angeht. Viele erkennen nicht mal, dass da was Falsches läuft. Und deswegen ist es wichtig, weil ein Betriebsrat zu haben, weil ein Betriebsrat die Stimme des Beschäftigten ist. Jeder, der seine Rechte aufsucht, sollte einen Betriebsrat haben, der für ihn standhaft steht und für ihn kämpft. Ich weiß selbst, wie schwierig es ist, als Beschäftigter seine Meinung zu sagen oder sein Recht zu erkämpfen. Und deswegen ist es wichtig, dass man jemanden hat, der da steht und sagt, ich werde sogar gesetzlich hier unterstützt und ich kann für den Beschäftigten da stehen, ohne Angst vor Konsequenzen und für euch das Recht einholen. Und ja, deswegen sind auch Betriebsräte extrem wichtig, weil dadurch werden ja auch die Arbeitsplätze gesichert. Und gerade deswegen sollte es ein politischer Grund sein, die Betriebsräte in ihrer Tätigkeit zu stärken.
Ja, man muss dazu sagen, ab 20 Beschäftigten sind 3 Leute im Betriebsrat und die haben mehr oder weniger absoluten Kündigungsschutz. Eben damit sie nicht aus Rache oder Frackigkeit gefeuert werden, genießen sie also Kündigungsschutz und es ist schwer, sie rauszubekommen. Und deshalb hat sich so eine Industrie gegründet, die Kündigungsgründe konstruiert, Abmahnungen abfeuert oder die Leute gezielt fertig macht, bis sie dann irgendwann selber das Handtuch schmeißen. Und Mona hat sowas selber am eigenen Leibe erlebt und wir waren öfter in Würselen, als uns lieb war, und am Arbeitsgericht Aachen, um sie zu unterstützen. Das hat insgesamt ganz gut geklappt und wir wollen diesen alten Fall jetzt hier nicht wieder neu aufrollen, sondern lass uns über die konkrete Situation reden. Du bist auch Gesamtbetriebsratsvorsitzende und wenn Betriebsräte schon unbekannt sind, sind Gesamtbetriebsräte noch unbekannter. Was ist das grob gesagt und wofür ist das wieder wichtig?
Also ein Gesamtbetriebsrat setzt sich zusammen aus mehreren Betriebsräten der einzelnen Betriebe eines Unternehmens. Ein Betriebsrat regelt nur die Belange der Beschäftigten seines Betriebes. Ein Gesamtbetriebsrat regelt alles, was ein Betriebsrat vor Ort in seinem Betrieb nicht regeln kann. Er regelt alles, was unternehmensübergreifend gültig sein soll. Und er ist zuständig für alle Beschäftigten des Unternehmens, auch für die, die keinen Betriebsrat haben.
Das heißt, du verhandelst auf oberster Ebene dann mit den Bossen von Toys R Us Deutschland, Detlef Mutterer und diesen Leuten, ja? Was habt ihr gerade jetzt erringen können? Worum ging es jetzt zuletzt?
Ja, zuletzt ging es um das wichtige Thema Kurzarbeit. Wir haben eine Betriebsvereinbarung geregelt, die unternehmensübergreifend gilt. Also für alle Betriebe, die uns dafür beauftragt haben. Und das sind immer die Betriebe, die Betriebsratsgremien haben. Und wir haben 38 davon. Und und da haben wir geregelt, dass ich sage jetzt ein paar Beispiele, weil eine Betriebsvereinbarung ist lang, hat mehrere Punkte. Und ich fasse es nur ganz kurz zusammen. Wir haben das Wichtigste, die Prozentsätze geregelt. Also der Staat zahlt als Kurzarbeitergeld 60%. Wir haben es geschafft, eine Aufstockung von 15% über dieses Kurzarbeitergeld des Staates zu regeln. Also dass der Arbeitgeber uns 15% dazu zahlt. Das hört sich jetzt wenig an, ist aber ein Riesenerfolg, weil in einem nicht tarifgebundenen Unternehmen wie unseres ist es sehr schwierig, wo unser Geschäftsleiter da stand und gesagt hat, nicht mal ein Cent mehr bekommt ihr. Und am Ende haben wir es doch irgendwie geschafft, 15% mehr zu bekommen. Dann haben wir das hinbekommen, dass der Urlaub voll bezahlt wird, die Überstunden voll bezahlt werden. Und das ist jetzt ganz kurz gefasst, was für ein Erfolg da drin kam. Es gibt auch keine Willkür der Kurzarbeit. Das heißt, es muss wirklich staatlich angeordnet sein, dass ab jetzt ein voller Lockdown gibt. Der Arbeitgeber kann nicht von heute auf morgen sagen, ja, ich sehe jetzt, ihr sollt einfach so in Kurzarbeit. Und jede Änderung der Arbeitszeit bezüglich der Kurzarbeit muss mit dem Betriebsrat vor Ort abgeklärt werden. Und wir haben die arbeitsrechtlichen Maßnahmen während der Kurzarbeit ausgeschlossen. Das ist natürlich auch wichtig.
Ja, cool. Und das war sicherlich nicht einfach, da hinzukommen, ne? Das ging dir ganz schön um die Nerven, hast du im Vorgespräch erzählt. Das Management hat eine gewisse Zeit lang auch versucht, dich selber fertig zu machen. Ich habe es gerade erwähnt. Wir müssen da jetzt nicht so wieder komplett reinzoomen. Es ging um so einen Mobber mit meines Erachtens psychopathischen Zügen, den ihr erfolgreich aus der Filiale rausgekriegt habt, der dann wieder da reinkommen sollte, der dich damals schon drangsaliert hat. Und es ging um auch ein Interview, was du mit uns gegeben hast, weswegen du dann gekündigt werden solltest. Auch ein ganz skurriler Prozess vor dem Arbeitsgericht Aachen, den ich selber mitverfolgt habe. Zum Glück ist da nichts draus geworden. Du konntest dich stabilisieren und bist ja bis heute erfolgreich als Betriebsrat. Vorsitzende. Was würdest du im Groben sagen, auch jetzt für unsere Zuhörerinnen, was hat dich damals gerettet und was für einen Rat könntest du anderen Betriebsratsmitgliedern geben, die unter Beschuss geraten sind?
Also als erstes, es war ja eine sehr schwierige Situation. Als erstes war mein Durchhaltevermögen ein Punkt, wieso es so geklappt hat. Und das andere war natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, vor allem mit Hilfe der Aktion Arbeitsunrecht, muss ich sagen, dass es eine ganz starke Unterstützung war. Das hat natürlich Druck ausgeübt auf den Arbeitgeber, dass ich nicht allein stand. Und das hat mich auch selbst gestärkt in der Sache. Ich wusste zwar, dass ich Recht habe, aber auch wenn man Recht hat, braucht man eine Unterstützung, weil es keine einfache Sache ist, auch psychisch gesehen. Ja, welchen Tipp würde ich geben? Ich würde sagen, kämpfen, nicht aufgeben. Und der Arbeitgeber zieht gerne jede Karte, die er hat, auch wenn diese nicht nachvollziehbar ist. Und deshalb einfach mehr Betriebsratsarbeit, das rettet immer. Und viel Öffentlichkeitsarbeit. Und redet mit den Beschäftigten, für die ihr zuständig seid. Man muss denen erklären, woran man arbeitet, was der Arbeitgeber macht oder nicht macht. Und ja, man muss sich die Zeit auch auf jeden Fall nehmen. Nur dann ist man auch gestärkt in seiner Sache.
Abschließend sieht es für eure Filiale nicht gut aus. Man muss dazu sagen, das ist eigentlich ein Filetstück. Jedes Unternehmen könnte, glaube ich, froh sein, eine solche Filiale zu haben, denn sie liegt im Dreiländereck. Würselen ist ja ganz im Westen von Deutschland und da sind die Niederlande und Belgien nebendran und hat also ein großes Einzugsgebiet und das Dingen gibt es auch schon seit Ewigkeiten, 1989, aber jetzt will das Unternehmen den Laden dicht machen und ich interpretiere das als strukturellen Angriff. Das heißt, die wollen die Filiale dicht machen, um dich loszuwerden, denke ich. Das ist eine Unverschämtheit, wie ich finde. Aber wie seht ihr das? Wie geht es mit eurer Filiale weiter? Was ist der Stand der Dinge?
Das wissen wir auch gerne, wie es weitergeht. Also der Mietvertrag ist erstmal zum 31.01.2022 gekündigt. Und der Arbeitgeber meinte nur dazu, dass sie sich jetzt zurzeit in Verhandlungen mit dem Vermieter befinden. Sehr schwierige Verhandlungen. Sagen die, wir haben gar keine weiteren Infos. Wir werden auch weitere Schritte als Betriebsrat einleiten, um die Informationen zu bekommen. Wir werden auch gucken, je nachdem, ob wir natürlich einen Interessenssozialplan dann verhandeln. Wir hoffen natürlich nicht auf die Schließung, weil natürlich das sind ja Arbeitsplätze, die bedroht sind. Und das sind Ängste, also die Beschäftigten sind alle ängstlich. Die haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und wir kriegen null Informationen. Und das macht natürlich uns alle fertig momentan.
Du musst erklären, was ist ein Interessenssozialplan? Ich weiß es zwar ungefähr, aber die meisten Leute, die uns zuhören, vermutlich nicht.
Also da in einem Interessenssozialplan, da regeln wir, was ein Beschäftigter bei einer Kündigung aufgrund dieser Schließung dann bekommt an Abfindung zum Beispiel. Und wir sichern ihm sollte jetzt ein Betrieb im gleichen Ort nochmal eröffnen, würden wir ihn absichern, dass er dahin versetzt wird und nicht seinen Arbeitsplatz verliert. Und dafür ist das ja wichtig, dass man guckt, je nachdem, wie die Abfindungshöhe für jeden Einzelnen als angepasst wird.
Genau, es geht auch darum, dass die Leute dann nicht mit so einem Handschlag oder 500 Euro, sowas haben wir ja auch schon berichtet, nach Hause geschickt werden, sondern anteilig, wie lang sie dort gearbeitet haben, eine Abfindung kriegen oder auch wie schlecht ihre Chancen stehen, wieder eine neue Arbeit zu finden, beispielsweise, wenn die Leute älter sind oder schwerbehindert oder sowas. Ja, im Einzelhandel ist es ein besonders häufiges Phänomen, dass Filialen aus Willkür geschlossen werden und dann möglicherweise sogar an im selben Ort oder direkt daneben neu eröffnet werden. Und so will man dann die Belegschaft austauschen und einen Betriebsrat kaputt machen oder eine Belegschaft, die vielleicht gerade einen Betriebsrat gründen will, dann platt machen. Das ist in Möbelhäusern häufig bei XXX Lutz. Und ich glaube, es kommt aus den USA und wurde dort von Walmart perfektioniert. Deshalb ist das auch ein wichtiger Punkt in diesem Interessenssozialplan, dass ihr da eben festschreiben könnt, wenn die nochmal neu eröffnen in Aachen, dass sie dann zuerst auf die alte Belegschaft zurückgreifen können. Das ist sehr interessant. Ja, Mona, ja. Vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier informiert hast. Wir wünschen alles Gute. Halt uns bitte auf dem Laufenden.
Ja, danke für das Gespräch und ich hoffe, es wird eine bessere Zeit kommen.
Ja, das hoffe ich auch. Alles klar, dann schöne Grüße auch an deine Kollegen und wir hören sicherlich noch voneinander. Bis dann.
Bis dann.
Arbeitsunrecht FM. Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt. Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
Dann bitte ich meine Kollegin Jessica wieder in den Raum.
Hi.
Übernimm du mal das Ruder und richte ein paar abschließende Worte an unsere Zuschauer, Zuhörerinnen und Hörer.
Ja, wir werden alle Quellen zu den Nachrichten, zu den News dieser Sendung online stellen auf unserer Seite www.arbeitsunrecht.de. Dort findet ihr auch den Aufruf an Arbeitsminister Hubertus Heil zum besseren und wirklich effektiven Schutz von Betriebsräten und zur Verfolgung von Unternehmerkriminalität, den ihr bitte unterschreibt und auch teilt bei euren Freunden und Bekannten. Auf der Seite www.arbeitsunrecht findet ihr auch die Möglichkeit, unsere Arbeit, Recherchen, auch diese Sendungen, aber auch Kampagnen, wie jetzt eben diesen Aufruf zum besseren Schutz von Betriebsräten möglich zu machen. Und wir freuen uns über jede Spende, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt irgendwie nur einen kleinen Beitrag leisten, ist es überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, wir legen zusammen, denn unsere Macht liegt darin, dass wir viele sind.
Okay. Arbeitsunrecht FM beleuchtet die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt. Wir unterstützen aktive Betriebsräte und solche, die es werden wollen. Wir unterstützen konfliktbereite Gewerkschaften und renitente Beschäftigte. Wir informieren über Union-Busting und Fertigmachermethoden. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hörtet die Arbeitsunrechts FM-Sendung Nummer 15. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Bleibt gesund, werdet gesund, haltet die Ohren steif. Bis dann.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.